Na, so ungefähr 100, 150 Meter. Und das wird ein Zielsport. Knepp vorne, Lendemann dahinter, Potter mit den hochgezogenen Schultern dahinter.
Aber Laura macht das hier ganz smart. Sie sitzt knapp hinter Taylor Knepp, lässt sich so ein bisschen mitziehen, muss auch ein bisschen aufpassen, weil es hier doch noch links, rechts geht, dass sie keinen Fehltritt macht und vielleicht der Konkurrentin auf die Ferse tritt und tritt jetzt an nach
jetzt
vorne.
Jetzt kommt die Attacke von Laura Lindemann. Sie will es nicht auf dem blauen Teppich entscheiden, sondern zuvor. Kann Knepp folgen, kann Potter nochmal kontern. Der Blick über die Schulter von Laura Lindemann.
100 Meter.
Wer hat
auf,
die meisten Reserven?
Lauf, das sieht gut aus. Komm,
das
Laura.
Sieht gut aus.
50 Meter noch.
Laura, zieh durch.
Das wird Gold für Deutschland.
Zweite Fotofinish möglicherweise zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Deutschland gewinnt Triathlon-Gold in der Mixstaffel. Wahnsinn!
Ich flippe aus. Wahnsinn! Hat sie doch wirklich so lange gebissen und gezogen. Von vorne den Sprint gezogen und Beth Potter kam wie erwartet nochmal. Aber Laura Lindemann, Olympiasiegerin, lassen wir es uns auf der Zunge zergehen.
Das war er. Der Zieleinlauf für deutsches Gold bei der Olympischen Mixed Relay. Laura Lindemann hat einen ausgepackt und hat die Deutschen dadurch zu Olympic Champions gemacht. Sie sind Olympiasieger. Und dadurch auch unser Freund Lasse Lührs, den wir seit über einem Jahr begleiten, seit seiner Olympia-Quali, ist damit Olympiasieger. Und wir haben ihn heute zu Gast. Lasse ist da mit dem dicken Klunker um den Hals und nimmt uns mit zu allem, was da die letzten zwei Wochen quasi passiert ist. Wir sprechen ein bisschen über sein Einzelrennen, wie da im Vorfeld alles war, mit der Verschiebung des Rennens, wie das abgelaufen ist, wie es ihm damit ging und dann so ein bisschen über die Zeit dazwischen, das Staffelrennen, und dann sprechen wir vor allem ganz viel über die Zeit nach dem Staffelrennen. Was als Olympiasieger da alles auf einen einprasselt. Wie ist es denn, mit so einem dicken, goldenen Klunker durch die Gegend zu laufen? Wie wird man wahrgenommen? Was passiert im Olympischen Dorf alles? Was ist da alles? Wie fühlt sich's an, da zu sein? Welche Medientermine warten da eigentlich in den Tagen nach so einem Olympiasieg auf einen? Wer meldet sich? Wer ruft an? Und. Also wirklich alles, was man sich da irgendwie nur vorstellen kann, und ich mache es ganz kurz und knapp, es ist meine neue Lieblingsfolge. Ich war tagelang richtig hype drauf, mit Lasse zu sprechen, dass wir zusammen aufnehmen können und dass wir haben den ersten Olympiasieger im Buddy Talk. Das ist Wahnsinn. Besser wird es nicht mehr. Und präsentiert wird die heutige Folge mal wieder von Whoop. W-H-O-O-P. Whoop ist mein kleiner Aufpasser am Handgelenk, der ein bisschen überwacht und guckt, dass es mir gesundheitlich gut geht, dass ich im Training nicht übertreibe, dass meine Gesundheitswerte stimmen, dass mein Schlaf in Ordnung ist, der mir auch so ein bisschen lernt und zeigt, wie ich meinen Schlaf verbessern kann. Es gibt da einen Schlafcoach, es gibt verschiedene Coaches und Sachen, die dir immer wieder zeigen, ja, du könntest vielleicht noch hier ein bisschen das besser machen, dann wird es dir da besser gehen und da besser gehen. In meinem Fall ist es ein kleines schwarzes Armband, das einfach so ein bisschen aufpasst auf mich und mich mal von oben bis unten durchtrackt und ich immer gucken kann, wie ist denn die Lage in meinem Körper. Das Ganze gibt es aber auch als Chip für die Hose, für den BH. Es gibt Badeklamotten damit. Also wenn man keine Lust auf ein Armband hat, es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, Whoop zu nutzen. Und wie gesagt, es passt so ein bisschen auf mich auf und ich muss gestehen, ich habe Mist gebaut. Ich predige ja immer, dass ich dann in Wochen, wo ich viel unterwegs bin, wo es stressig ist, einfach so ein bisschen auf Sicht fahre und mich schon sehr an Whoop orientiere, was die Trainingsintensitäten, den Umfang und sowas betrifft. Ja, und jetzt war ich war lange unterwegs, ich war viel unterwegs und ich war schon über eine Woche lang immer dunkelgelb und rot und meine Werte waren wirklich im Keller, aber ich habe mich irgendwie immer gedacht, ja, ich fühle mich eigentlich ganz gut, ich kann ja dann schon was machen. Ja, dann habe ich immer gemacht, dann bin ich auch mal Intervalle gefahren und ja, Whoop sollte recht behalten. ich hätte mich einfach mal noch 2-3 Tage mehr stillhalten sollen, weil ich wurde krank. Also nicht so richtig krank, aber so, dass es auf jeden Fall weit weg von Training war und war jetzt eine Woche außer Gefecht. Und ich würde mal behaupten, also ich glaube, ich, wenn wirklich komplett auf Whoop gehört hätte und mich da zusammengerissen hätte, vermutlich wäre ich nicht krank geworden. Ich war ignorant und habe es einfach wegignoriert. Und ja, es war mir mal wieder eine Lehre, dass das Ding doch einfach recht hat. Und man kann da schon drauf vertrauen, dass man sich da ein bisschen danach richten kann. Und wenn auch du Lust hast, Whoop so ein bisschen auszuprobieren, die ganze Welt von Whoop mal anzugucken, dann gehst du erstmal auf whoop.com, schaust dir diese ganze Welt mal an, da gibt es ganz viel zu entdecken und lernst auch so ein bisschen kennen, was ist der Grundgedanke dahinter, wie funktioniert das. Und dann kannst du dir mit dem Code join.whoop.com/buddytalk einen Monat Whoop auf unseren Nacken sichern. Danke an die Unterstützung und jetzt geht's rein in meine neue Lieblingsfolge mit dem Olympiasieger Lasse Lührs. Boah, das hört sich richtig gut an. Olympiasieger bei uns im Podcast und Olympiasieger Lasse Lührs noch besser. Ach, ein Traum. Richtig schön.
Hallo. Hey, Lasse, ich dachte, du bist so busy.
Er ist ja auch schon 2 Minuten nach.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte, du hast jetzt hier Star.
Jetzt ticken die Uhren hier anders.
Wollte gerade sagen, ich war jetzt hier drauf vorbereitet, wir müssen jetzt eine Viertelstunde warten und so.
Lasse, wie viel Zeit haben wir? Haben wir eine Viertelstunde Zeit?
Ja, nee, alles entspannt.
Mika, mach dein Bild an.
Nein, lieber nicht.
Ich habe...
Du hast bestimmt wieder nichts an.
Na, doch. Nur ich habe hier scheiß WLAN in der Unterkunft. Aber einmal kurz könnt ihr genießen.
Junge, wie siehst du denn aus?
Sind das noch deine Haare oder ist das irgendwas Externes auf deinem Kopf?
Eine Mischung.
Boah, jetzt haben wir richtig königlichen Besuch. Ich mache mir, seitdem wir ausgemacht haben, dass wir heute aufnehmen, mache ich mir Gedanken, ey, wie können wir diesen Kerl gebührend anmoderieren? Also wirklich, welche Superlativen muss ich treffen? Wir haben einen Olympiasieger zu Gast und also größer wird es nicht mehr. Also das ist für mich einfach krasser als ein Hawaii-Sieg. Ich finde das einfach in der generellen medialen Mainstream-Wahrnehmung ist Olympiasieg einfach das Krasseste, was ein Sportler irgendwie erreichen kann. Ich habe nicht den goldenen Weg gefunden, dich anzumoderieren, deswegen Lasse, einfach wirklich, ihr seid so geil, herzlichen Glückwunsch, das war irre, ich habe den Fernseher abgerissen. Sau geil.
Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die tolle Anmoderation. Deutet mir viel.
Ja. Ja, ist irgendwie verrückt, ne? Also ich meine, wir machen das Ganze ja schon zusammen seit fast ein Jahr, ne? Wann haben wir angefangen? Nach Pontevedra, das war September, Oktober rum. Als Simon die Idee hatte, dich auch zu begleiten, aber jetzt sind sie komplett andere. Jetzt hat sich das so komplett geswitcht und irgendwie auch, ich habe mir nochmal so komplett neu irgendwie nochmal so sortiert, so auch nochmal so überlegt, so was ist so passiert und dass das so endet, ich glaube, das hätte sich irgendwie niemand erträumen lassen. Also so, ich finde es auch total krass, also auch uns blieb ja nichts anderes übrig, als das vom Fernseher anzugucken. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du dich gefühlt haben musst, als Laura da jetzt gerade dann irgendwie als Letzte auf den letzten 2-3 Minuten das Ding nach Hause bringt und du bist auf einmal Olympiasieger. Es ist total krass, also es ist voll surreal. Also ich stand auch vorm Fernsehen, ich hatte so ein bisschen im Nacken, dass ich eigentlich einen Call hatte, irgendwie 5 Minuten später, aber ich stand vorm Fernseher, ich konnte mich in dem ersten Moment gar nicht irgendwie so, ich wusste gar nicht, was ich machen soll, weil es war irgendwie so, ja, irgendwie kam es ja nicht überraschend, Also wir haben ja die ganze Zeit drüber gesprochen. Ihr habt seit 2-3 Jahren alle Rennen gewonnen, die man gewinnen kann. Habt eigentlich nicht verloren. Aber trotzdem dieser Moment und wie es passiert ist, der kam dann irgendwie doch überraschend. Und ich glaube, so richtig darauf vorbereitet war niemand. Außer wahrscheinlich Laura. Die hat das irgendwie, die hat das so abgebrüht, krass gemacht.
So, wir haben, wir haben eine Woche vor den Spielen noch ja irgendwie aufgenommen. Da ging es ja fast nur ums Einzelrennen und alles. Und jetzt nehmen wir wieder auf und jetzt kommst du einfach mit so einem Klunker um den Hals zurück. Das ist so, man ist so, in meiner Wahrnehmung, man ist so ein komplett neuer Mensch dann. Man ist sein Leben lang als Olympic Champion dekoriert. Das kannst du dein Leben lang in deiner Insta-Bio schreiben lassen.
Ja, steht noch nicht mal drin. Ich habe geguckt. Heute Nachmittag stand es noch nicht drin.
Das ist der größte Flex, den eine Instagram-Bio haben kann. Olympic Champion. Das ist einfach.
Wow. Oh ja, stimmt.
Das kannst du dein Leben lang, das kannst du auf deinen Grabstein kann Olympic Champion draufkommen.
Das ist so krass. Ja, also ich werd mich drum kümmern, dass wenn die Folge rauskommt, dann wird es verstehen. Verspreche ich.
Okay. 36 Stunden hast du noch.
Ja, wie Nils sagt, ist echt tatsächlich noch so ein bisschen surreal. Und unser Ziel war, mit der Staffel eine Medaille zu gewinnen, aber als es dann wirklich passiert ist und dann auch noch Erster, war für mich auch erstmal viel, also kam völlig unerwartet dann trotzdem. Und ist nach wie vor so ein bisschen surreal. Wir hatten auch echt einen sehr coolen Team-Spirit, so vor allem nach den Einzelrennen. Ich glaube, keiner von uns war so richtig happy. Also ich habe mir nach dem Rennen gesagt, ich ein bisschen verboten, da irgendwie enttäuscht zu sein, weil das war so eine krass coole Erfahrung. Aber mit so ein bisschen mehr habe ich auch gehofft, also wenn man halt auf die Quali-Ergebnisse guckt, wie wir uns da alle qualifiziert haben, dann war halt, denke ich, keiner da, der so sein volles Potenzial abgerufen hat. Und von daher so in der Woche vor der Staffel war eigentlich schon eine coole Dynamik im Team, dass wir einfach alle ja richtig Bock hatten, nochmal zu zeigen, jo, eigentlich können wir viel mehr als das, was wir jetzt vor ein paar Tagen gezeigt haben. Und von daher war einfach das große Ziel, da irgendwie bei den Medaillen mitrennen zu können. Aber ja, dass dann am Ende wirklich die Goldmedaille wird, ist schon ja sehr krass.
Aber wie war das genau für dich? Also
Mika, ganz kurz. Also Mika hat ganz
heute viele ist jeder
Fragen
heiß. Heute ist jeder heiß.
Wirklich, wir scharren alle mit den Hufen. Mika hat ganz viel so zum Thema Rennen. Aber bevor wir da reingehen, ich sehe, du bist jetzt wieder zurück zu Hause in Bonn, laut deinem Zimmer.
Laut der Insta-Bio.
So, noch eine Frage, so, die mich irgendwie interessiert, so bevor wir mal auch zum Rennen an sich reingehen. So, was hast du jetzt im Kopf, wenn du zurück an die Olympischen Spiele denkst, an das, was alles passiert ist? Was ist das, was du jetzt als allererstes im Kopf hast? Was taucht da auf?
Die Feier, so würde ich sagen, mit der ganzen Family. Das war so cool. Wir sind am Abend nach dem Rennen ins Deutsche Haus und meine ganze Familie da war. Meine Freundin war da, ihre Schwester war da, ein paar Freunde waren da. Und das irgendwie, diesen Moment so mit denen zu teilen, das war irgendwie das Coolste von der ganzen Zeit, die wir jetzt da waren. Also das ist das, was so am meisten in mir im Kopf bleibt.
So, Mika, und jetzt darfst du loslegen.
Ja. Nee. Ja, also ich muss auch sagen, so als ich das Rennen geschaut habe, das so in dem Moment ist man dann ja doch einfach so Fan und relativ analytisch und so, und dann hat es ja alles Sinn gemacht, aber für mich war es auch so in den letzten Tagen dann auch so, boah, krass, einfach Olympiasieger, so, also es ist schon echt ein bisschen, wie Nils das schon meinte, einfach nur krass. Aber ich hätte eigentlich Bock, so, dass wir die Woche vielleicht mal so ein bisschen chronologisch quasi durchgehen, quasi von noch vor dem Einzel, von vor dem Einzel bis jetzt eigentlich mehr oder weniger, wo jetzt ja gerade hier parallel zur Aufnahme die Abschlussfeier stattfindet. Glaube ich, müsste jetzt ja gleich losgehen. Und ja gut, ich meine vor allem halt auf die Staffel eingehen, aber was mich noch kurz zum Einzel ein bisschen interessieren würde, also ich denke mal, das haben jetzt alle Zuhörenden schon halt mitbekommen, dass er ein bisschen verschoben wurde und so. Und dass ja alles von außen echt ein bisschen ja chaotisch, sage ich mal, halt wirkte. Letztendlich seid ihr ja dann einen Tag später gestartet als eigentlich geplant. Und ja, von außen betrachtet zumindest war es, hat es dadurch auch schon nochmal eine andere Dynamik bekommen durch die Hitzebedingungen, sage ich mal, dann, dann vor Ort. Wie zwischen am eigentlichen Renntag habt ihr um 4 Uhr morgens oder so dann Bescheid bekommen, dass das Rennen nicht stattfindet, bis zum Rennstart dann, was waren das, knapp 48 oder nee, 27 Stunden später. Wie war da so bei dir selber die Stimmung? Was hast du noch gemacht? Hast du jetzt irgendwie deine Nutrition oder sowas fürs Rennen angepasst? Haben da viele Telefonate noch mit Dan oder so, oder Christoph stattgefunden? Nimm uns mal vielleicht mit da in die Zeit quasi vor dem Einzelrennen. Ja, weil es ja schon einfach, ich meine, gut, das wurde jetzt auch schon hoch und runter diskutiert, wie krass das einfach halt ist, dass es so beim wichtigsten Rennen überhaupt da dann so eine ja, kurzfristige Verschiebung gibt mit auch echt anderen Bedingungen noch. Also, genau.
Ja, also ich fand zum einen sehr cool, dass wir so eine große Bühne für unsere Sportart bekommen haben, da mitten in der Stadt, in der Seine zu schwimmen. Wir waren auf dem Arc de Triomphe Radfahren und Laufen. Es war mitten in der City. Was ich aber nach wie vor so ein bisschen kritisiere, ist halt diese Ungewissheit. Also ich hatte, und die schlechte Kommunikation von den Veranstaltern. Also ich hatte so ein bisschen als Athlet das Gefühl, wir reisen da an und der Veranstalter sagt, ja, das wird schon passen mit dem Wasser und dann werden wir da schon irgendwie unseren Triathlon machen. Aber es ist irgendwie das wichtigste Rennen vielleicht der ganzen Karriere und wir bereiten uns da ein Jahr auf diesen Tag vor und am Rennmorgen wird uns gesagt, ja, nee, ist doch morgen. mir fiel das sehr schwer. Also ich bin sehr beeindruckt von den Jungs, die da so gut mit klarkamen und da trotzdem irgendwie ihr Top-Rennen abliefern konnten. Mich hat das, denke ich, schon beeinträchtigt. Klar kann man im Endeffekt sagen, es war dann für jeden gleich und jeder musste damit umgehen. Ich glaube, also ich hatte das Gefühl, mir fiel es recht schwer, weil ich fand es, ja, diese Ungewissheit am Tag vorm Rennen, ist morgen Rennen oder nicht, war für mich irgendwie so eine sehr neue Situation und ich glaube, ich habe mich unzureichend darauf vorbereitet im Vorfeld. Weil ich bin ins Bett gegangen mit dem Gedanken, okay, morgen ist auf jeden Fall Race. Ich kann jetzt nicht irgendwie im Hinterkopf haben, vielleicht doch nicht. Sonst bin ich hier nicht ausreichend vorbereitet. Naja, dann stehe ich halt um 4 Uhr morgens auf, 8 Uhr war, oder ich, ja doch, ich glaube 4 Uhr ging der Wecker, 8 Uhr war ja eigentlich der Start angesetzt. Naja, und dann habe ich mich halt vorbereitet. Ich hatte schon die Startnummern aufgeklebt und alles und war jetzt auch nicht irgendwie so am Rennmorgen, dass so der erste Blick aufs Handy geht, war jetzt irgendwie nicht so drin. Also einfach in meiner normalen Routine war das jetzt eigentlich nicht so der normale Ablauf. Und irgendwann habe ich doch mal aufs Handy geguckt und steht da halt um 20 nach 4, ja, euer Rennen wurde verschoben. Und naja, ich habe mich dann versucht, nochmal hinzulegen, aber wirklich gut pennen konnte ich auch nicht, weil eigentlich bin ich schon so voll in den Tag gestartet. Und ja, dann habe ich halt versucht, mich so gut wie möglich, also habe ich versucht, so gut wie möglich umzudenken. Aber was für mich halt auch noch ein Thema war, das Rennen war dann auf einmal fast 3 Stunden später. Mhm. Das heißt, in Paris, wenn wir auf der Laufstrecke sind, fast 15 Grad mehr.
Ja.
Und diese, also es gab ja im Vorhinein verschiedene Pläne. Also wenn, eigentlich hieß es, wenn das Rennen an dem Tag nicht stattfinden kann, ist es am 2. August, also 3 Tage später und trotzdem um 8. Also es war nie die Rede davon, dass es eventuell mal ein Hitzerennen wird. Und darauf war ich so gar nicht vorbereitet, dass wir dann am Ende da bei 35 Grad auf die Laufstrecke gehen. Damit hatte ich dann schon echt ein bisschen zu kämpfen. Und auch, also ich habe so gut versucht, oder so gut wie möglich versucht, umzudenken, so nach der Änderung vom Renntag. Aber ja, so richtig ist es mir nicht gelungen. Am Ende hatte ich das Gefühl, ich war so 2 Tage am Stück voll hyped auf dieses Rennen, was einfach irgendwie ein bisschen zu lang war. Ich habe tatsächlich dann, weil in der Staffel hat sich ja wieder abgezeichnet, dass wieder die ganzen Schwimmtrainings abgesagt wurden, dass es wieder hieß, eventuell ist es einen Tag später. Das ist, ja, also es hieß immer so 50-50, ob das Rennen stattfindet oder nochmal verschoben wird. Und da habe ich dann tatsächlich auch vor Ort nochmal mit einem Sportpsychologen so ein bisschen drüber gesprochen und mal ja, ein bisschen eine Strategie erarbeitet, um einfach mit dieser Ungewissheit so ein bisschen besser klarzukommen. Weil für mich war es dann, obwohl es im Vorhinein schon auch so ein bisschen klar war, dass es eventuell so kommen wird, war es für mich, ja, war ich so ein bisschen unvorbereitet auf diese Situation.
Ja.
Ja, ist irgendwie auch unvorstellbar, dass man so eine Entscheidung um 4 Uhr morgens trifft und nicht um, weiß ich nicht, 10 Uhr abends oder sowas. Das sind ja auch irgendwie nur 6 Stunden früher. Also dann hätte man das Ganze auch so ein bisschen umgehen können.
Ja, ich, wie gesagt, die Kommunikation war jetzt halt auch nicht so genial von World Triathlon. So ist meine Meinung zumindest. Von daher weiß ich auch nicht, warum das ausgerechnet um 4 Uhr morgens war und nicht schon ein paar Stunden früher. Also, ob da wirklich das um ein paar Stunden, auf ein paar Stunden ankam, ob wir jetzt schwimmen können oder nicht. Genau.
Dann lass uns einfach weitergehen. Dann kam das Rennen, das Einzelrennen. Du hast jetzt schon gesagt, so klar, das Ergebnis ist nicht ganz das, was, oder nicht das, was du dir vorgestellt hast, vorgenommen hast, aber schon krasse Stimmung und so. Ja, sag gerne darüber nochmal ein paar Worte, so wo du jetzt die Stimmung speziell halt am allergeilsten fandst und ob da jetzt auch irgendwie ein spezieller Moment oder so, die da auch noch in Erinnerung geblieben ist, den du jetzt mitnimmst. Genau, einfach das nochmal kurz durchgehen.
Ja, also die Stimmung an der Strecke und so die Atmosphäre war echt unbeschreiblich. Also sowas habe ich echt noch nie erlebt, nicht annähernd. Also es waren so
nicht
viele
Hamburg
Leute
so.
Da. Nee. Also es waren so viele Leute da, es war unglaublich. Die Franzosen haben da so eine Party draus gemacht. Aber trotzdem auch super fair. Also alle angefeuert. Die Franzosen halt besonders. Ist auch irgendwie logisch und auch cool. Aber ja, wirklich, das Publikum war schon außerordentlich. Und dann irgendwie mit diesem Flair da mitten in der City an den Sehenswürdigkeiten vorbei. Ja, also das war wirklich sehr besonders. Ja, ich glaube, sowas wird irgendwie ein einmaliges Erlebnis so im Sportlerleben sein. Also ich habe schon an vielen Rennen teilgenommen, wo echt viele Leute waren, wo auch eine coole Stimmung war, aber in Paris hatte ich das Gefühl, das war nochmal ein draufgesetzt. Und das hatte ich das Gefühl über die ganzen 2 Wochen dort. Also auch, ich war einmal im Olympiastadion, da war es auch voll, also ausverkauft. Mhm. Die Leute haben das so alles gefeiert. Generell auch, was ich im Fernsehen gesehen habe, ich hatte das Gefühl, die Stadien sind immer voll. Wir hatten noch so ein Medal Walk nach unserem Rennen, wo man einfach nur auf wie so ein Catwalk geht, um seine Medaille so ein bisschen zu präsentieren. Und ich hätte nie gedacht, dass da Leute hingehen, weil du kriegst ja eigentlich keine Sport-Action geliefert. Du siehst halt die Medaillengewinner, wie sie da so ein bisschen sich feiern lassen können. Aber auch da, das Stadion war voll. Die Leute haben das so gefeiert und fanden das so cool. Also ja, das und so war es halt auch bei uns am Rennen. Und das war schon sehr cool.
Ja. Wir haben letzte Woche mit Simon Hinzeleit gesprochen und der war ja an der Strecke und der hat auch gesagt, es war völlig irre, was da los war. Also es ist völlig ausgerastet alles und alles in einer neuen Dimension, die der Triathlon so wahrscheinlich noch nie gesehen hat.
Ja, das finde ich dann halt auch so eine kleine Kritik. Viele sind halt für unser Einzelrennen am Dienstag da angereist, ne? Und die hatten selbstverständlich keine Übernachtung und die sind dann wieder zurückgefahren, ohne Rennen zu sehen, weil die auch erst morgens da mitgekriegt haben, okay, scheinbar findet hier kein Rennen statt.
Ja, es sollen wohl auch war. Tickets sind wohl auch verfallen, ne? Also wenn man für das Männerrennen Tickets hatte im Stadion, die waren dann am Folgetag nicht mehr gültig. Das ist das, was ich
ja, irgendwie sowas habe ich auch gehört. Genau, das ist halt, ja, irgendwie uncool. Klar ist mega, dass wir da immerhin unser Triathlon machen konnten, aber das alles mit so einer Kurzfristigkeit da abzusagen, fand ich jetzt für einige Zuschauer, die da extra gekommen sind, nur für das Rennen nicht ganz fair.
Ja, aber also insgesamt fand ich, kam es auch echt richtig geil rüber im Fernsehen und wie du schon sagst, so die ganzen Olympischen Spiele, echt schon muss man wie, oder kann man jetzt ja sagen, krasser Erfolg, finde ich. Und hat richtig Bock gemacht, das auch zu verfolgen. Ich kenne auch ein paar Kumpels, die da waren und eigentlich alle fanden es auch richtig cool. Also ja, voller Erfolg. Nee, aber dann jetzt nochmal weiter zu dir. So, nach dem Rennen, du sagst dann so, die ganze Woche war die Stimmung echt ganz cool im Team. Aber wann wusstest du eigentlich, dass du halt aufgestellt wirst für die Staffel? Weil das war ja vorher noch nicht klar, ne? Das war dann ja ein Trainerentscheid. Wie lief das ab? Wie wurde das kommuniziert und so? Wurde ihr selber noch mit eingebunden oder wie war halt da so der Prozess?
Wir hatten am Tag nach den Rennen dann eine Besprechung im Team und dann wurde das uns quasi verkündet. Also wir hatten da auch, wir konnten das dann so hinnehmen, aber hatten da jetzt nicht groß noch was mit zu diskutieren. Ja. Ich glaube, am Ende hat sich gezeigt, dass die Trainer da eine gute Entscheidung getroffen haben. Aber wir wussten tatsächlich schon am Tag nach dem Rennen, wie da die Strategie ist und auch schon die Reihenfolge, genau.
Ja, ich glaube, das war auch gut gemacht, ne? Also ich fand, also ich selber habe mich, war so ein bisschen überrascht. Also es wurde ja auch direkt publiziert und ich war überrascht, dass eigentlich 24 Stunden später schon klar war, wer wie startet. Und ich glaube, es ist auch wahrscheinlich dann der richtige Weg, bevor man sowas nochmal 24 Stunden aufschiebt oder so. Weil so dieses danach halt wieder zusammenfinden, also das fände ich eigentlich mal ganz interessant. Ich meine, klar, die Enttäuschung war ja da nach dem Einzelrennen und dann 24 Stunden später kriegst du dann ja nochmal so ein High, also dass man dir quasi sagt, du hast noch eine zweite Chance, das Teamrennen steht noch an. So ab wann war so dieses Zusammenfinden und gab es vielleicht irgendwie so einen Moment, wo man gemerkt hat schon, okay, das ist hier irgendwie was Besonderes oder was sich zumindest danach so angefühlt hat, also ob das so, als ob da irgendwas anders gewesen ist wie sonst immer?
Also erstmal, ich denke auch, das ist genau der richtige Weg, auch das frühzeitig zu kommunizieren nach außen. Da, so weiß jeder, woran er ist. Es ist halt auch, wir waren da zu sechs und uns war vorher klar, zwei können nicht starten. Und dass das eine richtig scheiß Situation ist, das war halt auch von vornherein für alle klar. Und von daher fand ich es auch dann halt, oder ja, fand ich sehr fair, denen gegenüber, die halt nicht starten können, dass man denen irgendwie so ein bisschen Gewissheit gibt. Das macht nicht besser, aber ja, es war halt in dem Fall einfach eine doofe Situation, dass wir da zu sechs waren und nur vier konnten starten. Und ja, danach, wie gesagt, dann ging es halt auch so ein bisschen Richtung Planung, Richtung Taktiken und dann ja, stieg die Vorfreude doch auf jeden Fall schon sehr schnell. Fand sehr cool, auch vor allem, dass Laura im Team war. Ich habe danach mal auf ein paar Bilder geguckt. Wir haben schon vor 10 Jahren zusammen die erste Staffel, glaube ich, gemeinsam gewonnen. das war irgendwie auch eine sehr coole Reise. Nee, wir haben uns so ganz gut verstanden, haben dann auch ein paar Trainingseinheiten, also so ein bisschen versucht, das mehr zusammen zu machen. Ist jetzt nicht so, dass wir da auf einmal von Einzelsportlern auf einmal nur noch alles im Team gemacht haben. Aber wie gesagt, ich hatte schon das Gefühl, dass so ein bisschen ein besonderer Spirit da drin ist und jeder noch eine Rechnung offen hatte.
Aber du hast das Thema Taktiken und sowas angesprochen und Planung und wie sieht es dann wie aus? Wer quatscht da dann wie mit und welche Optionen in der Taktik hat man eigentlich? Also eigentlich gibt es ja nicht viele Optionen.
Naja, wir haben uns halt hauptsächlich so ein bisschen die Gegner angeguckt und versucht zu sehen, wie ist deren Reihenfolge und genau, am Ende war unsere Taktik, wir müssen einfach immer vorne mit dabei sein und versuchen, dass Laura ohne Rückstand da auf die Ziellinie geht und dann ist sie eigentlich die Schnellste. aber genau, wir haben einen Wissenschaftler mitgehabt, den Torben Hoffmeister. Der hat halt so ein bisschen analysiert, wie sind die anderen aufgestellt, dadurch auch unsere Reihenfolge so ein bisschen festgelegt und genau, worauf müssen wir uns bei unseren Gegnern so ein bisschen vorbereiten, was könnte da auf uns zukommen, aber ja, am Ende war die Taktik immer so weit wie möglich vorne und dann Laura möglichst auf eins auf diese Zielgerade schicken.
Aber wann wusstet ihr, wie die anderen aufstellen und die Reihenfolge und sowas? Wann war das offiziell?
Also das meiste haben wir schon so vermutet, wie es dann auch war. Aber ich glaube, offiziell war es 2 Tage vorher. Nur da hätte man auch noch mal theoretisch tauschen können. Also die hätten jetzt auch bluffen können. und ich glaube, am Tag vorher nochmal tauschen. Aber das hat am Ende, glaube ich, auch keiner gemacht. Also da hat jetzt niemand
Ja.
gesagt, oh, ich versuche mal die anderen zu irritieren und schreibe sie was anderes auf. Oh,
Ja,
nicht
ich
der
meine, so
Fall.
Staffel hat ja auch so Stärken, Schwächen. Aber die einzelnen Positionen in der Staffel haben ja so ein Stärken-Schwächen-Profil. Also der Erste sollte halt safe schwimmen und möglichst keinen Rückstand haben. Und ich meine, dadurch, dass Laura, also jetzt so auf euch bezogen, dadurch, dass Laura den Kick hat, war eigentlich schon, also so aus meinen Augen, also was hätte man anders machen können? Also ich glaube, alles andere wäre wahrscheinlich, selbst wenn man was gewusst hätte, weiß nicht, ob man da irgendwie groß was verändert hätte.
Ja, stimmt, im Endeffekt auch.
Und ich meine, klar, bei den anderen ist es ja
Ja.
ähnlich. Ich weiß gar nicht, wer ist denn bei den Franzosen derjenige gewesen, der dann auch gestürzt ist? War es der
Ja,
Béger, oder?
Lecor.
Lecor? Okay. Und
Der
nee,
Lecor, ja.
der andere war Béger, oder? Der
Ja,
dritte dann?
als Dritter.
Ja. Okay, ich hätte jetzt.
Ach,
Also, aber ich bin da nicht so tief drin. Ja, ich hätte eher
für die
gedacht,
war es
die
halt
stellt
echt
andersrum auf.
bitter, ne?
Ja. Ja, ich hab,
Ja.
letzte Woche gesagt, Schicksal. Das war Schicksal. Also aus unserer Brille gesehen.
Ja, aber das ist halt auch, was so ein bisschen Staffel angeht, ne? Du darfst halt wirklich nie Rückstand haben. Also, das ist auch so ein bisschen auch die Schwierigkeit. Es sind halt im Endeffekt 4 Triathlons und dir darf kein einziger Fehler passieren, sonst bist du halt echt recht schnell raus. Das musst du auch erstmal so durchkriegen.
Ja, und du musst natürlich auch richtig pokern. Also ich meine, jetzt gerade auf Laura und Lisa bezogen, ich meine, die haben ja dann schon auch das Radfahren absichtlich ein bisschen defensiver gestaltet, um dann den Kick zu haben. Ich sage jetzt mal, das bisschen anders, doof gelaufen, wäre halt vorne die Taylor Brown weg gewesen. Weißt du, so ein bisschen Glück gehört ja dann auch mit dazu. So im
Ja, also
Nachgang alles
da war
richtig
ich.
gemacht, aber ja.
Da war ich auch fasziniert, ey. Da brauchst du echt ein bisschen Eier, um zu sagen, ach komm, wir fahren da schon wieder hin. Also das, nee, da war ich auch sehr beeindruckt von den Mädels, dass die da so cool geblieben sind. Ja. Ja, aber jetzt sind wir ja
Wollen
schon direkt im Rennen. Das finde ich jetzt spannend. Wie hast du das quasi verfolgt? Also du warst jetzt ja Dritter. Das heißt, ja, von Startschuss bis dann, bis dein Startschuss quasi kam, war es ja 40 Minuten. Hast du da, hingst du da die ganze Zeit noch am Handy nebenbei? Oder hast du es komplett
mal.
ausgeblendet und erst dann irgendwie 5 Minuten vorher dir die Rennsituation geben lassen? Wie sah das aus? Weil ich meine, du musst dich ja auch noch warm machen irgendwie parallel. Also, ja, wie sah da deine Zeit quasi von Startschuss offiziell da bis dein Startschuss aus? Ja, also den Großteil des Warm-ups habe ich schon vorm Start gemacht. Also eigentlich wäre ich bei der Staffel gar nicht groß eingeschwommen, aber dadurch, dass die Strömung noch mal deutlich mehr war als im Einzelrennen, bin ich dann doch noch einschwimmen gegangen auch, um mir das so ein bisschen anzugucken, weil es war wirklich so, du musstest eigentlich an der ersten Boje, wo es 90 Grad zur zweiten geht, 180 Grad wenden, damit du einigermaßen noch um die zweite Boje kommst. Und wenn man sich das vorher nicht mal ein bisschen angeguckt hat, es war wirklich ein sehr komisches Gefühl. Also, wie gesagt, du hast eigentlich eine 180-Grad-Wende gemacht, um dann eine 90-Grad-Wende so zu erreichen. Genau, von daher war ich schwimmen, dann war ich Radfahren danach auf der Rolle ein bisschen einfahren. Dann hatten wir halt den Line-Up gemeinsam. Dann ist Tim gestartet und währenddessen war ich noch laufen ein bisschen. Und als Tim quasi an Lisa übergeben hat, habe ich einmal kurz bei den Trainern gecheckt, wo wir so liegen und was so passiert ist. Und dann bin ich rüber Richtung dem Wechselzelt, also da, wo quasi die Übergabe ist, habe da meine Badekappe und meine Transponder geholt. Und dort lief sogar, also da war ein Fernseher aufgebaut. Also ich konnte ziemlich genau verfolgen, wie es bei Lisa gerade so läuft. Und wir hatten dort auch noch
Ja.
meinen Trainer, der quasi mit uns dort gewartet hat. Und der hat mir auch immer so ein bisschen Infos gegeben. Genau, und von daher wusste ich dann, als es so Richtung Laufen ging, wahrscheinlich übergibt Lisa auf 1 oder 2.
Und dann, dribbel mal da ganz kurz durch dein Rennen, wie das im Rennen letztendlich war. Und hattest du so ein bisschen das Ding, als du gesehen hast, dass du auf 1 oder 2 übergeben bekommst, so, fuck, jetzt darf wirklich nichts schief gehen, weil wenn ich auch da vorne übergebe, du wusstest, dass Laura hinten diesen Kick hat. Das wusste jeder. Jeder auf dieser Kurzdistanz Triathlon-Welt weiß irgendwie, dass wenn es mit Laura auf die Zielgerade geht, haben wir irgendwie keine Chance. Und du wusstest, wenn du auf eins übergibst, dann kann es was werden. Hattest du so das Ding so, fuck, jetzt darf wirklich nichts schief gehen?
Nee, eigentlich war ich recht zuversichtlich, dass das gut laufen wird. Außerdem war ich darauf vorbereitet, dass Lisa da irgendwo ganz vorne ankommt. Wenn alles gut läuft, ist Lisa halt eine von denen, die da ganz vorne mitrennt oder fährt oder schwimmt. Von daher war mir das schon bewusst, wenn ihr Rennen gut läuft, dann wird sie da irgendwie auf 1 oder 2 übergeben. Also da habe ich mich schon so ein bisschen auch darauf vorbereitet. Ja, und dann war ja eine kleine Lücke nach hinten und mir war eigentlich klar, der Dickinson und ich, wir haben beide Interesse daran, hier ein bisschen wegzukommen. Von daher werden wir das schon irgendwie hier gemeinsam machen.
Hattet ihr so vorm Übergeben, spricht man da nochmal ganz kurz und sagt so, ey, komm, lass gucken, dass wir da wegkommen, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also in dem Fall nicht. In Hamburg habe ich sogar mit dem Simon Westermann noch kurz gesprochen und meinte, wir müssen da jetzt zusammen mal ein bisschen Gas geben. Aber jetzt in Paris war es nicht so. Aber ich glaube, wir haben uns da blind verstanden. Und dann ja, ging es zum Schwimmen, da habe ich ihn so ein bisschen vorgelassen. Ich dachte gerade, genau, mit der Strömung, ich weiß,
das habe ich auch gesehen, ne?
Ja, ich weiß halt, dass er ein sehr guter Schwimmer ist. Von daher wusste ich, wenn er vorne schwimmt, werden wir nichts verlieren und ich kann hinten halt echt ganz gut versparen. So, also gerade gegen die Strömung ist es deutlich einfacher, hinten zu schwimmen. Und er hatte scheinbar kein Problem damit, weil er ist direkt an mir vorbeigelaufen. Von daher dachte ich, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Für wo ich vor. Auf dem Rad haben wir gut zusammen gearbeitet. Ich glaube, der Rückstand oder der Vorsprung auf die Gruppe dahinter ist auch ungefähr gleich geblieben, wo wir jetzt ja auch nicht zu sehr am Horn gezogen haben, weil wir beide wussten, okay, es wird wohl hier ums Laufen gehen gleich. Und beim Laufen war mir halt bewusst, er hat jetzt schon die letzten Wochen hauptsächlich die Staffel vorbereitet. Er ist, glaube ich, auch im Einzelrennen irgendwann ausgestiegen, weil es für ihn echt nur um die Staffel ging. Von daher bin ich nach dem Wechsel an seine Füße und habe gedacht, okay, einfach da mitrennen, solange es geht. Am Ende ist er mir ein bisschen weggerannt. Ich glaube, am Ende waren es 3-4 Sekunden oder so.
Aber auch erst richtig spät. Hattest du Sorge, dass du ihn eher verlierst?
Nee. Er hat echt nochmal ziemlich beschleunigt da, kurz vor der Übergabe. Also das war ein heftiger Kick. Am Ende war es, glaube ich, für unser Rennen richtig gut, dass er einen Tick weg war. Weil so hat sich die Potter da vorne so ein bisschen kaputt gefahren, hatte ich das Gefühl. Eigentlich war mein Ziel da, komplett dran zu bleiben. aber gut, wenn so am Ende sogar noch besser war, nimmt man mit.
Taktik.
Genau.
So, und dann weiß man, okay, es besteht hier die potenzielle Möglichkeit, dass ich in einer Viertelstunde Olympiasieger bin, aber ich kann nichts mehr machen. Jetzt sind andere dafür verantwortlich, ob ich jetzt gleich Olympiasieger werde. Wie war das Leck von Lisa? Nicht von Lisa, von Laura.
Furchtbar. Du hast so deine Arbeit getan und weißt, jo, ich kann jetzt hier nichts mehr regeln. Also ich hatte da vollstes Vertrauen in Laura, aber trotzdem dieses Abwarten und gucken, wie das Rennen läuft, war sehr nervenaufreibend, sage ich mal. Genau. Ja, die Potter ist dann halt richtig gut geschwommen. Hat, glaube ich, sogar noch ein bisschen was rausgeschwommen. Aber Taylor Nipp ist halt auch überragend geschwommen. Und dann war halt Taylor beim Radfahren recht schnell an Laura dran. Und dann haben die halt echt einen Top-Job gemacht. Da haben die Beth Potter vorne so ein bisschen verhungern lassen und kurz vorm Laufen sind sie rangefahren. Da lief dann echt alles zusammen, sage ich mal. Und dann hat Laura das halt ultra cool gemacht. Ne? Also läuft da mit, kurz vom blauen Teppich geht sie nach vorne, hat die kürzeste Linie und dann kriegt sie einmal, dann wurde kurz vor der Ziellinie nochmal richtig knapp, fand ich. Also vor allem, wir haben es halt dann von der anderen Seite vom Ziel beobachtet, da sah es noch knapper aus als jetzt aus der Vogelperspektive. Aber ja, hat gereicht.
Aber realisiert man in dem Moment, also auch wenn du schon vorher dann, also Laura startet, du bist vierter Mann, oder du bist Zuschauer, sie ist vierte Frau. Also ist man in dem Moment schon diesen Olympia-Ding drin oder ist es dann noch ein normales Rennen, wo man so mitfiebert? Also merkt man das schon, dass das irgendwie gerade noch krasser ist?
Nee, nicht wirklich. Also da ist es irgendwie, da ist so volle Konzentration aufs Rennen und dir wird dann erst nachher bewusst, jo, es ging hier gerade irgendwie um olympische Medaillen. So. Doch irgendwie was anderes als sonst. Aber nee, das ist erst, da habe ich erst viel später so realisiert.
Und was war das Erste, was du gedacht hast, als Laura ins Ziel gekommen ist? Oder denkt man dann gar nicht mehr? Also du wirkst, ja, also du hast ja sehr, wie soll man es sagen, also du hast ja schon anders reagiert, wie man es von dir gewöhnt ist.
Ja, dann würde ich sagen, man denkt nicht so viel, weil mir war es nicht so bewusst. Aber wenn das von außen so aussah, ja, erstmal ist der Kopf echt so ein bisschen leer und einfach irgendwie Freude und es fällt viel ab. Es war halt auch ja schon Wochen vor Olympia so ultra viel Aufmerksamkeit da drauf. Ja, kann ich gar nicht so genau beschreiben.
Sagt man da nicht so, fuck, jetzt bin ich Olympiasieger? So eine Minute später, fuck, jetzt hat es, ich weiß so nicht wieso, ungefähr, aber es hat jetzt geklappt.
Das musste ich mir tatsächlich noch einige Male sagen. Dann.
Und jetzt kommen wir endlich zu dem Teil, der uns alle am allermeisten interessiert. Was ist von dem Zieleinlauf bis heute alles passiert?
Ja. Bisher haben wir ja alles gesehen. Ne?
Wie läuft mal auch diese erste Stunde nach dem Zieleinlauf, also was passiert da alles, was geht da ab und wie krass ist das? Also was geht zum einen so vom Ablauf her ab und was geht in deinem Kopf ab? Wann hast du das erste Mal deine Family da gesehen oder keine Ahnung, wie, mach mal einen Erlebnisbericht daraus.
Ja, es ging sehr vieles ab. Also zum einen bist du Richtung Mixed Zone gezerrt, gibt die ersten Interviews. Dann wirst du von anderen Personen wieder Richtung Umkleide, sag ich mal, gezerrt, um deine mit Medal Ceremony Klamotten anzuziehen. Ist halt auch geil, dass wir die jetzt mal anziehen durften. So bei der Einkleidung bekommst du den ganzen Kram, der nur eigentlich ja nur für die Medaillenübergabe gedacht ist. Und du denkst dann so, boah, wäre so geil, wenn ich das Zeug mal anziehen kann.
Ganz genau, kurz dann dazu. Ziehen wir da fällt mir ein, Martin van Riel hat irgendwie am ersten Tag im Olympischen Dorf oder sowas eine Story gepostet und sagt, ja fuck, ich bin aus Versehen den ganzen Tag in dem Award-Ceremony-Anzug rumgelaufen, sorry.
Stimmt, ja, das habe ich auch gesehen.
So, sorry.
Ja, wir haben da zur Einkleidung so einen Kleiderleitfaden bekommen, auch sehr deutsches Wort, wie ich finde. Und dann steht da genau, was du wann anzuziehen hast. Und dann war es da halt dieser besondere Anzug nur fürs Podium. Genau, den schnell anziehen und dann geht's gleich zur Medal Ceremony. Und erst wenn die Hymne läuft, hast du mal so einen kurzen Moment irgendwie zum Durchatmen und denkst, jo, was geht hier eigentlich gerade ab? Der Eiffelturm ist hinter mir. Ich habe irgendwie eine Goldmedaille um Hals. Aber sobald das durch ist, 1000 Fotos, dann geht's zurück in die Mixed Zone. Nochmal ein paar Interviews, also dann kommt direkt Eurosport, ZDF, ARD, einige Zeitungen waren da. Von da aus direkt zur Pressekonferenz mit den drei Teams, also da saßen wir dann zu 12 und hatten noch eine Pressekonferenz direkt dort. Dopingkontrolle im Anschluss und danach war dann mal so ein bisschen durchatmen und wir wurden nicht von einer Stelle zur anderen gezerrt. Dann habe ich mich kurz umgezogen, weil dieser Anzug ist sauwarm. Es war irgendwie 30 Grad und wir haben so einen dicken, langen Anzug dort an. Also da weiß ich nicht, was die sich dabei gedacht haben, ob wir eher Winterspiele haben, aber es war super warm. Und genau, dann konnten wir mal zu der Family, zu den Freunden, die da waren. Aber als wir aus dem Bereich dort raus sind, stand da eine Traube von Menschen, die ein Foto haben wollte. Also ich bin kaum zu meiner Family durchgekommen. Irgendwann musste ich sagen, so, ich muss ich hier mal kurz durch und mal auch irgendwie meine Familie umarmen. Das war wirklich irre. Auch richtig süß. Viele kleine Kinder, die das voll mitverfolgt haben und die wir da hoffentlich vielleicht auch so ein bisschen zum Sport inspirieren konnten. Ja, das war schon irgendwie auch eine sehr schöne Sache. Genau, dann wurden wir zurück ins Dorf gebracht und konnten ein bisschen was essen.
Zurück ins Dorf.
Und
Und wie wird man da rumgefahren? Kommt dann da hier so der Maybach und die Limousine und man wird hier so chauffiert oder fährt man Golfcar?
nee, aber als Medaillengewinner kriegst du deinen persönlichen Shuttle und bist da mit Toyota ist ja da offizielle Sponsor. Dann bist du abgeholt und muss nicht mit dem Bus mitfahren, wo alle drin sitzen.
Also man kriegt dann schon, also man, es wird sich darum gekümmert, dass man als Medaillengewinner sein ganzes Programm irgendwie schafft und man wird gefahren und man kriegt alles geschissen.
Genau, so ungefähr kann man sagen. Also du musst nur einmal den Finger heben, dann bist du einmal hingefahren. Also
Zu
das
Recht.
war schon der Fall dann. Genau, dann sind wir zurück ins Dorf, da konnten wir mal kurz duschen und dann ging
Wie
es halt die Stadt.
kurz duschen? Also, da bist du dann das erste Mal alleine. Du stehst das erste Mal alleine unter der Dusche. Rattert das erste Mal irgendwie der Kopf. So, da versucht man da schon irgendwie so nachzudenken. Boah, fuck, ey, was ist hier jetzt gerade passiert? Ach du Scheiße. Also versucht
Ja,
man
so
irgendwie
richtig
so ein
auch
bisschen
noch
Luft
nicht.
dran zu lassen.
So richtig auch noch nicht, weil es war schon, okay, dann und dann geht's weiter.
Ey, ja,
Also so
ernst,
viel
ey.
Zeit war jetzt dort im Dorf auch nicht, weil dann wurden wir schon wieder abgeholt und wurden zum ZDF gefahren. Da waren wir bei der Katrin Müller-Hohenstein noch im Studio. So auch mit Maske vorher und dann ins Studio und kurzes Interview. Und von da aus dann aber gleich nicht direkt weiter, wieder in den Shuttle rein und zu Eurosport. Dann sind wir ins Eurosport-Studio. Auch richtig cool, die waren da irgendwo auf einer Dachterrasse von so einem Haus und man hatte zum einen Blick auf den Eiffelturm und auf der anderen Seite Blick auf den Arc de Triomphe. Dann hast du da dein Interview und von da sind wir direkt ins Deutsche Haus gefahren und wurden da dann genau von allen dort in Empfang genommen. Da gibt es auch wie so ein, ich glaube, Medal Walk heißt es. Da darfst du dann einmal durchs Deutsche Haus gehen und wirst dort von allen gefeiert und darfst auch noch mal auf die Bühne. Genau, also der Tag war fast keine Zeit, um das irgendwie zu realisieren, weil es ging von einem Termin zum anderen.
Das war alles noch Montag. Oder nee, Dienstag, oder?
Das
Sorry.
war alles
Dienstag.
Montag.
Montag.
Ah, Dienstag war das Rennen, ne? Ja, das war alles
Jesus.
Dienstag.
Ja, ich meine auch, ja.
Nee.
Montag war das
Dienstag,
Rennen.
Montag.
Montag war
Ah,
das Rennen.
Montag? War
Montag.
Montag?
Montag. Montag war das Rennen, ja. Ja, und im deutschen Haus ging es dann halt fließend über Richtung Party. Genau.
Können wir noch mal zu den ganzen Interviews und Fernsehstudios und so. Du gibst an dem Tag so alle Interviews dieser Welt ungefähr. Und man erzählt wahrscheinlich an dem Tag 30 Mal genau dasselbe. Man kriegt 30 Mal genau dieselben Fragen. Und dann kommt man auf einmal so ins ZDF. So als seit Kindesbeinen ist es so ZDF, da saß Samstagabend Thomas Gottschalk und jetzt sitzt du in so einem Studio. So quasi. Ist man dann da noch so, ist man in so einem Rausch und man fühlt sich sowieso wie der allergeilste Mensch der Welt und es macht einem alles nichts aus oder ist man dann nochmal richtig aufgeregt, wenn man jetzt so ins ZDF-Studio kommt?
Ja, doch. Ich schon. Also es war alles was sehr Besonderes so.
Wie
Ich habe.
war das da? Man kommt da an und wie lang, also wie ist es da?
Es war alles über den Tag so ein bisschen Stress. Also einer hat immer gesagt, ah ja, und wir haben nicht so viel Zeit und dann ist genau das Zeitfenster, wo wir live gehen können. Und dann müssen wir aber auch weiter. Eurosport rechnet auch mit uns. Also es war alles so sehr getaktet. Aber und diese Eindrücke hatte ich das Gefühl, so schnell konnte ich die alle gar nicht verarbeiten. Aber ich war vor jedem Termin irgendwie aufgeregt und fand es einfach sehr cool. Und ja, also alle waren so ultra wertschätzend und so und fanden das irgendwie alle mega cool. Zum Beispiel im Deutschen Haus, da gehst du wie am Flughafen durch so einen Scanner und die ganzen Bundespolizisten, die dort gearbeitet haben, waren wie kleine Kinder und wollten die Medaille sehen und fanden das ultra geil. Also so war es irgendwie über den ganzen Tag. Und da hast du dann auch gemerkt, irgendwie, wie besonders das eigentlich ist.
Es gibt ja auch nicht so viele. 12 Stück? Oder 12, also mehr als 12, aber 12 insgesamt.
Ja, stimmt, ja.
12 gewonnene Disziplinen.
Aber wer hat das dann alles quasi gemanagt da und organisiert, wann ihr wohin müsst? War es jemand von der DTU oder von DOSB oder so?
Nee, wir hatten unseren Medienchef von der DTU dabei. Genau, das war auch ganz cool, weil ja, das war auch echt sehr hilfreich, weil der hat dann so ein bisschen uns gesagt, wo wir wann zu sein haben und welcher Shuttle wann fährt und genau.
Ja. So, und dann deutsches Haus und dann packt Frodo die Magnum Bottles aus.
So ungefähr, ja. Frodo war auf jeden Fall auch gut dabei.
Stimmt, Frodo hat dich über den ganzen Tag so ein bisschen verfolgt, ne?
Ja, aber ultra cool, dass er da war.
Ja, ja. Ich fand auch, wie er es kommentiert hat, war richtig cool. Also so, war richtig geil.
Ja, das habe ich auch, also ich habe es mir noch nicht angehört oder angeguckt, aber das haben viele gesagt. Und ich
glaub, du musst dir die letzten 3 Minuten angucken. Auf der Zielgerade, Frodo rastet komplett aus, wirklich, der eskaliert komplett, richtig geil.
Ja, ich finde es richtig cool, dass er das gemacht hat, weil ich denke nicht, dass er es irgendwie nötig hätte oder so, aber einfach so einen Experten da zu haben und ja, ich weiß noch genau, wie ich 2008 irgendwie um 5 Uhr morgens aufgestanden bin, um sein Rennen zu gucken und dann steht er einfach da, als wir im Ziel sind und feiert es total, dass wir da gewonnen haben. Das war irgendwie schon ein sehr cooler Moment.
Wie war der erste Kontakt mit ihm? Er kam ja irgendwie relativ früh mal, glaube ich, sogar schon an der Venue noch zu euch irgendwie oder so. Und ihr habt irgendwie Fotos gemacht zusammen und sowas. Wie war das am Abend mit ihm gleich?
Genau, er stand da direkt am Venue und wir haben dann sogar noch ein Bild zusammen gemacht und ja, er, wie gesagt, er hat sich voll gefreut, uns alle umarmt und ja, ich kenne ihn ja nicht persönlich. So, also wir haben uns vielleicht 1-2 Mal getroffen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie besonders kennen, aber man hat schon gesehen, dass er das richtig feiert und dass er voll dabei war und das war irgendwie, war schon cool.
Ja, geiles Mannschaftsbild.
Ja, ne?
Also vom Ziel.
Ich glaube, jemand hat auch drunter geschrieben, genau, jemand hat auch drunter geschrieben, glaube ich, der Vater mit seinen Kiddies oder irgendwie sowas in der Art, also sah es auch so ein bisschen aus, war schon cool, ja.
So, und jetzt
wir waren im Deutschen Haus stehen geblieben.
Bei der Magnum-Flasche von Frodo.
Ja, da war dann tatsächlich gut Party den Abend. Also es war sehr cool. Wie gesagt, ich habe mich super gefreut, dass meine Familie noch und meine Freunde da sein konnten. Viele, die ich kannte, waren da und so hat die Party da irgendwie nochmal mehr Spaß gemacht. Und ja, war ein richtig cooler Abend. Dann wurden wir da halt irgendwann gegen 3, glaube ich, rausgeschmissen. Da ist dann Schicht im Deutschen Haus. Genau, und dann ging es zurück ins Dorf und nächsten Morgen um 8 ging es weiter mit der nächsten Pressekonferenz.
Aber ist es eine Party, wo dann alle hin können? Weil es gibt ja schon noch diesen Bereich, wo man konnte irgendwie so Tickets kaufen für dieses Stadion vom Deutschen Haus oder so irgendwie, für diese Fanzone. Ist es dann da oder oder ist es Party nur Athleten und Families oder wie wird da gesoffen?
Also das Deutsche Haus war dieses Jahr sehr cool aufgebaut, fand ich. Der DOC hat ein ganzes Rugby-Stadion gemietet und auf dem Spielfeld des Rugby-Stadions war so ein bisschen die Fanzone. Da konntest du für recht wenig Geld dir ein Ticket kaufen und dort auf einer riesen Leinwand das live verfolgen. Da war eine Bühne, wo auch alle Medaillenteilnehmer einmal drauf sind. Da war dann nach unserem Rennen auch so ein bisschen Autogrammstunde und Fotos und da waren auch sehr viele Kiddies da, die ein Foto haben wollten und so. Du konntest da verschiedene Spiele machen, Also das war ja so eine Fanzone halt, wo du so ein bisschen dich aufhalten konntest. Und das eigentliche deutsche Haus war im Stadion selbst, also ja, in den Räumlichkeiten hinter der Tribüne. Und da kamst du halt nur als Athlet, als, ich glaube, die Funktionäre kamen da auch rein, Familie, sowas kam. Also da war ein bisschen kleinerer Kreis halt. Da gab es auch jeden Tag Essen. Da war auch so eine Athletenlounge, wo nur Athleten reinkamen, um sich da mal ein bisschen zurückzuziehen. So war das ungefähr aufgebaut und genau dort war dann auch die Party. Also es war ein kleiner Kreis, aber halt ein sehr cooler Kreis, um da ein bisschen Party zu machen.
Wie ist denn da das Essen so? Also wie kann man sich das vorstellen? Ist das also ja buffetmäßig und alles super gesund oder gibt es auch Fastfood und sowas?
Also, mal, ja, also jetzt Kantine, Olympisches Dorf oder Deutsches Haus?
Sowohl als auch.
Also Deutsches Haus war sehr gutes Essen, so ein Buffet und auch sehr, doch, eigentlich sehr gesund. Olympisches Dorf, es gab ja viel Kritik, was ich so gehört habe zum Essen. Ich fand es eigentlich top. Es war halt Mensa-Essen, das war jetzt keine Gourmet-Küche. Aber es gab zum einen 24 Stunden Essen, das fand ich richtig geil. Du konntest essen, wann du wolltest. Und
Micha,
es gab
das wäre was für dich, ja. Micha.
Klingt gut.
Ja. Und es gab halt recht große Auswahl. Du hattest immer so ein Salatbuffet und dann hattest du so verschiedene ja, Bereiche. Also einmal Welt, einmal Französisch, einmal Halal und einmal Asiatisch, glaube ich. Da gab es jetzt nichts Besonderes, aber das Essen hatte eine gute Qualität und du konntest dir überall so das nehmen, was du wolltest. Es war ein großes Gebäude, wo irgendwie alle Athleten zusammensaßen. Also ich fand das absolut gut, aber im deutschen Haus war es nochmal von der Qualität eine gute Stufe drauf. Also da war schon echt ein richtig gutes Essen. Ja.
Wollen wir beim Olympischen Dorf bleiben oder nimmst du noch andere Sachen?
Nö, mach ruhig.
Dieses Olympische Dorf. Also ich glaube, es wünschen sich viele Personen, da einfach mal einen Tag zu verbringen. Es ist ja ein Schlaraffenland für Leute, die Sport lieben. Weil wer da so alles rumläuft und was da so alles abgeht und was man so sieht und so. Wie ist es da? Also wie ist es wirklich, ist es cool, da zu sein? Macht es ja einfach Bock?
Toll. Ich habe es richtig gefeiert. Ich fand's mega. Also es ist zum einen ein Hochsicherheitsbereich. Also da ist ein kompletter Zaun drum. Auf der Seine fahren Polizeiboote und überwachen das. Und du kommst halt nur mit Akkreditierung da rein. Also das ist schon so. Aber ich denke, es ist halt auch irgendwie ein Gefahrbereich. Also gerade für Anschläge und so weiter. Von daher wollen die Athleten auch so gut es geht schützen. Wer da so reinkommt, das regelt jeder Verband so ein bisschen für sich. Also ich habe da sehr viele Familien und auch Kinder mit Tagesakkreditierung rumlaufen sehen. Der DOSB hat das so geregelt, dass da keiner reinkommt eigentlich. Also keine Chance, wenn du kein Athlet bist, kommst du eigentlich nicht rein. Und so der Vibe und so fand ich schon sehr cool. Also es rennen halt da nur Sportler rum, weil jetzt die Trainingsbedingungen auch nicht überragend waren, hast du da auch ganz viele einfach trainieren sehen auf den Straßen dort, also ihren Dauerlauf machen oder ich habe auch eine Boxerin gesehen, das sah aus wie bei Rocky, die hat da auf der Straße mit ihrem Coach geboxt. Dann waren ja auch so coole Sportarten dabei, wie Breakdance zum Beispiel, was ich auch wild finde, weil wenn du das so überlegst, Breakdance und Schwimmer beispielsweise oder Triathleten sind ja völlig andere Welten. Die einen machen irgendwie so ganz geregelt ihr Training. Die haben einfach mal gedacht, so einen Abend, ach komm, wir nehmen Ghetto Blaster, gehen vor die Mensa und machen da unsere Einheit. Und dann haben die da halt eine Show geliefert, so. Sau geil.
Waren da dann so richtig viele Leute, die zugeguckt haben und das so gefeiert haben?
Ja, schon. Also da versammelt sich dann so eine Traube, die eigentlich zur Mensa will oder gerade weggeht. Und denkt sich, oh ja, cool, können wir hier auch noch eine kurze Dance-Session gucken. Und sonst waren überall so Möglichkeiten irgendwie zum Chillen. Costa Café war ein Sponsor. Da waren verschiedene Cafés auf dem ganzen Gelände des Dorfes, wo du kostenlosen Kaffee gekriegt hast. Und dann waren da so wie so Lounges eingerichtet, wo du dich mit anderen Athleten hinsetzen konntest. Oft Fernseher, wo du Olympia gucken konntest. Corona 00 war auch Sponsor. Die haben da an der Zen unten so wie so eine Lounge gehabt, wo du dein alkoholfreies Bier bekommen hast und auch irgendwie so ein bisschen umgammeln konnten einfach mit anderen Sportlern. Ja, es war schon irgendwie ein cooler Vibe.
Wen hast du so getroffen? Wer war dein...
Von wem hast du ein Bild gemacht?
Ich hätte gern ein Bild gemacht mit Champ Gebol. Das war so mein letztes Ziel dort, was ich leider nicht erreicht habe. Ich habe sie getroffen, wollte dann aber nicht stören. Aber die habe ich getroffen. Da hatte ich einen Fan-Moment. Elliot Kipchoge stand einfach mal so random neben mir am Buffet in der Mensa.
What?
Es waren halt, also so Wout van Aert, Remco Evenepoel, die waren auch einfach so im Dorf mit da. Simone Biles war schon.
Ist es dann so, dass so jetzt so eine Simone Biles zum Beispiel, die wird ja von allen krass abgehypt, ist dann da, wenn die durchs Dorf läuft, um die rum auch so eine richtige Traube, dass alle zu der rennen und Fotos machen wollen, oder kann sich die da normal bewegen?
Nee, die kann sich schon normal bewegen, hatte ich das Gefühl. Weiß ich jetzt nicht, vielleicht war es manchmal anders. Aber zum Beispiel auch eine Alisa Schmidt, die hat da Selfies gemacht ohne Ende.
Was hat das mit diesen Nadeln genau da auf sich? Du hast ja irgendwann mal gepostet, dass du so Nadeln da sammelst. Hast du jeder Nation so Nadeln und kriegst du dann am Anfang der Spiele 100 Nadeln, die du verteilen kannst? Oder wie läuft sowas?
Ja, das ist da so ein Ding mit den Pins. Also jede Nation hat so einen kleinen Pin, den man sich irgendwie so traditionell an die Akkreditierung macht. Ich war da jetzt nicht wild hinterher, muss ich sagen, aber das ist bei manchen Sportlern schon irgendwie so ein. Also Richard Murray zum Beispiel, der hatte alle. War da so hinterher. Ich glaube wirklich alle. Er meinte alle. Er hatte sogar Liechtenstein. Und davon gibt es irgendwie nur 2-3 Sportler. Also der war da so hinterher und der war so geschmückt mit diesen Dingern um seinen Hals. Wenn mich jemand angesprochen hat, jo, können wir Pins tauschen, dann habe ich das gern gemacht. Aber ich war da jetzt nicht so scharf drauf, sage ich mal. Aber ja, du kriegst vom DOSB, wenn du da einziehst, so einen kleinen Goodie-Bag. Da sind auch, ich glaube, 10, 15 dieser Pins drin und dann kannst du losgehen und tauschen mit anderen Nationen.
Das wäre meine Disziplin Nummer 1, ne? Ich würde auch versuchen, alles voll zu... Also wirklich...
Ja, das sehe ich dich.
Wie ein Panini-Album. Ich würde wirklich... Mein großes Ziel wäre, alle zu kriegen. Es gibt so ein paar Nationen, die waren wohl, also was man so, ich habe das über Instagram stark verfolgt mit diesen Pins, die waren wohl sehr schwer zu kriegen, weil es einfach nur einen oder zwei Athleten davon gab. Und dann waren die halt voll schwer zu kriegen. Deswegen, da wäre ich auf der Jagd gewesen.
Ich fand ja eigentlich viel geiler, Lasse, und da hast du scheinbar ja auch mitgemacht, dass sich so ein paar Sachen so innerhalb von diesem ganzen Olympia-Bubble entwickelt haben. Also sowohl halt diese eine Schütze, der da irgendwie einer Hand in der Hosentasche und dann geschossen. Aber was ich eigentlich meinte, hier der Donut-Typ, der Schwimmer, der hier angefangen hat, irgendwelche Donuts zu posten. Und auf den Zug bist du aber mit aufgesprungen und hast da mitgemacht. Das habe ich gesehen.
Ein Muffin war es. Ja, ich habe mich da irgendwie dort so ein bisschen zum Influencer entwickelt. Den Hype habe ich mitgemacht, ja.
Was hat es mit dem Muffin auf sich? Das habe ich nicht ganz gecheckt, aber ich habe es bei allen immer gesehen, dass sie den The Famous Muffin gepostet haben, aber wie ging es damit los?
Ich glaube, es war, wie Nils sagt, ein Schwimmer, der die brutal abgefeiert hat und dann irgendwie jeden Tag irgendeine Story mit diesem Muffin gepostet hat.
Ja, und am Ende sich aber herausgestellt hat, er hat irgendwie nur 7 Stück gegessen, aber irgendwie halt... Die Dinge halt die ganze Zeit am Tag gehighlightet. Ja, aber ich finde eher so geil, ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich auch das erste Olympia, wo Social Media nochmal eine krassere Rolle spielt. Also keine Ahnung, was 2006 war, ist ja lange nicht so krass, wie es jetzt ist. Und Tokio war dann nochmal eine andere Nummer. Aber wie sich dann durch Social Media halt so Hypes entwickeln. Also ich finde, das ist eigentlich auch geil, irgendwie zu verfolgen, weil das ist ja dann irgendwie auch was so eine gewisse Situationskomik auch hat. Ich meine, klar, es ist natürlich total schwer, wenn man jetzt nicht vor Ort ist, dass so, also ich meine, wir sind ja irgendwie extern, verfolgen das von, weiß ich wie viel, 1000 Kilometer Entfernung, obwohl Paris ist jetzt auch nicht so ewig weit weg. Aber ich glaube, wenn man da vor Ort ist, ist das ja noch viel mehr Thema und dann da irgendwie mitzumachen und dann entwickelt sich sowas. Das ist in Social Media schon fast wieder cool.
Ja, schon. Und ich fand es irgendwie cool, so konnte man die Leute auch ein bisschen mitnehmen irgendwie. Also ich tue mich ja generell mit Social Media so ein bisschen schwer, also von mir kam jetzt nicht so viel. Aber generell war es, glaube ich, einfach ein cooles Tool, um auch mal ein bisschen Einblicke da ins Dorf zu geben oder ja, was da so abgeht. Also ich denke auch, das waren so die ersten Spiele, wo das so richtig groß war, weil Tokio war halt noch alles irgendwie anders und davor war es einfach noch nicht so präsent, ne?
Wie luxuriös muss ich mir so die Zimmer und so vorstellen? Wir alle wissen, das sind Pappbetten, aber so ist es Klopapier ein-, zwei- oder dreilagig? Von welchem Level sprechen wir so?
Es ist, was sehr cool war, die Zimmer waren sehr groß. Also wir hatten zu dritt, Jonas, Tim und ich, eigentlich eine Wohnung. Und das ist es ja auch, was das, also man hat gesehen, dass dieses olympische Dorf mal Wohnungen werden sollten. Und wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Endeffekt, ein sehr großes Wohnzimmer, ein Balkon und zwei Schlafzimmer. Und das war super cool, weil wir hatten so viel Zeug da. Wir waren zu dritt, hatten 5 Räder, dann noch 2 zusätzliche Sätze Laufräder, 2 Rollen, jeder 2 große Koffer. Und einfach, um da unser Zeug nur mal ein bisschen unterzukriegen, war das sehr cool. Und die Einrichtung war, ja, simpel, sehr rustikal. Also ein bisschen, ich würde sagen, Jugendherberg-mäßig. Also das war jetzt nichts Besonderes. Wie du sagst, ein Pappbett, was aber einfach frei gehalten hat, um das auch nochmal zu sagen. Also da ist nichts passiert. Die Matratzen waren ja irgendwie aus recycelten Fischernetzen. Die war bretthart, muss ich sagen. Man konnte die irgendwie umdrehen und dann war eine harte, eine weiche Seite oder so, aber die waren von beiden Seiten bretthart. Ja, und dann hattest du halt so ein normales weißes Bettlaken da drauf und ein Bettlaken als Decke und dann so eine Paris 2024 Decke noch oben drauf. Das war auch ganz cool. Aber sehr simpel alles. Aber fand ich jetzt auch nicht schlimm.
Was hast du sonst noch so erlebt im Dorf? Welche Anekdoten aus dem Nähkästchen gibt es, die du im Dorf erlebt hast?
Und hat sich Olaf gemeldet nochmal?
Persönlich hat er sich nicht gemeldet, der Olaf. Aber er hat irgendwie was gepostet oder so, ne? Habe ich gehört.
Hat Olaf dazu was gepostet zum Triathlonrennen?
Ich glaube ja, aber wie auch immer, ich habe ihn da jetzt nicht noch getroffen oder so. Ich glaube, er war sogar nochmal da. Ja. Nee, was vielleicht eine coole Anekdote so ist, die aber erst im Nachhinein passiert ist. Ich habe eine Gratulationskarte bekommen, beziehungsweise meine Eltern zu Hause. Und als Adresse stand nur drauf, an den Olympiasieger Lasse Nürs, 21789 links. Mehr nicht. Und meine Eltern wohnen gar nicht mehr in diesem Ort und die ist trotzdem zu Hause angekommen. So ging das da scheinbar zu Hause rum, dass irgendwie der Postbote wusste, okay, ich weiß, wo ich sie hinbringen muss. Da steht zwar nichts von Adresse drauf, aber dort und dort musste es schon hingehen. Also das fand ich schon krass. Also was für Kreise das so gezogen hat, war echt ja krasser als sonst irgendwas.
Was war die prominenteste Glückwunschnachricht? Wer hat sich so gemeldet?
Ja, viele Leute. Viele Leute, mit denen ich halt auch lange schon keinen Kontakt mehr hatte. Das war echt ganz cool. Die prominenteste.
Oder gab es da
irgendwie? Bei mir hat sich kein Promi gemeldet. Ich glaube, Frodo war halt der persönlich gratuliert hat. War der größte Promi, aber der brauchte nichts zu schreiben.
Aber was krass war, wie ich das dann eigentlich so richtig realisiert habe, wie groß das jetzt eigentlich ist. Euer Rennen war vorbei und auf einmal kommen von allen großen Sport-Apps, die ich habe, von Kicker, Eurosport, Sport 1, whatever, von allen Sachen kommen dann Push-Meldungen dazu. Also okay, fuck, das ist jetzt wirklich hier so serious. Das ist so, ganz groß jetzt, weil sonst kommen von Eurosport keine Push-Meldungen über Triathlon das ganze Jahr.
Ja, es ist halt echt, wie Nils es gesagt hat, ne? Wir haben jetzt 12 Goldmedaillen gewonnen, also da wurde jede schon sehr gehypt. Das war, ja, ist auf jeden Fall schon auch was Besonderes für alle Sportnachrichten irgendwie. Weil so viele gab es jetzt halt auch nicht zu feiern.
Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, also wir sind ja jetzt Sonntagabend, gerade findet die Abschiedsfeier statt von Olympia. Warum hast du dich dazu entschieden, wieder nach Hause zu fahren und jetzt nicht noch irgendwie auf Teufel komm rauf da zu bleiben?
Also wir haben nochmal versucht zu verhandeln mit dem DOSB, ob wir nicht doch noch da bleiben können bis zum Ende, aber da wurden keine Ausnahmen gemacht. Also wir mussten am Donnerstag so oder so aus dem Dorf ausziehen und ich hätte es ultra cool gefunden, vielleicht noch ein paar Tage im Dorf zu bleiben, aber dort jetzt irgendwie so halb alleine oder zu zweit sich noch irgendwie ein Airbnb zu suchen und dort dann auf Teufel komm raus noch da zu bleiben. Ja, habe ich mich irgendwie gegen entschieden. Ich hatte das Gefühl, so cool wie die Party direkt nach dem Rennen ist eh nicht, weil irgendwie alle Bekannten waren dann schon gefahren. Außerdem war es schon auch so, dass ich ja einfach ein bisschen müde war. So vor Olympia war schon so viel Aufmerksamkeit dahin, dann danach. Das war auch, muss ich sagen, ein bisschen überfordernd. Also da bereitet sich ja keiner darauf vor, dass du jetzt von einem Interview zum anderen rennst und dann noch hier eine Medaillenfeier und da deutsches Haus und es waren ja auch Leute, die einen auf der Straße erkannt haben und ein Foto haben wollten und es war alles sehr cool und ich habe die 3 Tage nach dem Rennen versucht, einfach so viel mitzunehmen, wie ich konnte. Ich war ja auch nochmal im Leichtathletikstadion und das auch sehr genossen, da auch irgendwie Bekannte noch zu sehen. Aber nachdem der DOC gesagt hat, nee, ihr müsst hier ausziehen und wir zahlen euch die Rückreise auch nur, wenn ihr jetzt fahrt, darum ging es mir jetzt wirklich als Letztes. Aber da habe ich dann gesagt, ja, okay, dann ist es jetzt so, ich fahre nach Hause, kann mal ein bisschen durchatmen, kann auch mal mit den Leuten hier zu Hause irgendwie nochmal was essen gehen oder ein bisschen das feiern und ja, habe ich dann entschieden, das ein bisschen ruhiger jetzt anzugehen. Dann habe ich noch überlegt, ob ich jetzt nochmal zurückfahre für die Abschlussfeier. Aber wie gesagt, ich war fein jetzt damit. Ich habe da eine ultra coole Erfahrung gemacht und irgendwann ist es eh vorbei. Und für mich war es jetzt ein paar Tage früher und das ist okay.
Hast du eine leichte, grobe Vorahnung, was da jetzt noch alles auf dich zukommt? Das war ja jetzt erstmal so der erste große Rausch. So Rennen und die paar Tage danach und alles auf einmal. Aber ich glaube ja, ich kann mich nur wiederholen, als einfach fucking Olympiasieger kommt ja jetzt noch, da kommt ja jetzt noch so einiges. So sei es mal in den, da wo du lebst, da wo du herkommst und gehst du ja jetzt in die Ahnen der Geschichtsbücher ein und auch so in Triathlon Deutschland, da kommt ja jetzt noch einiges.
Ja, so eine richtige Vorstellung habe ich nicht, aber ich muss auch sagen, ich freue mich da auch drauf. Bin sehr gespannt, was da noch alles auf einen zukommt. Also es ist ja jetzt auch schon, also jetzt ist zum Glück Wochenende, da arbeiten die wenigsten, aber das so jetzt Donnerstag, Freitag, das Telefon klingelt recht oft und einige Anfragen muss man dann auch absagen oder verschieben. Aber ich glaube, das wird eine spannende Zeit.
Was kommen da so für Anfragen? Wer meldet sich dann da und wer will da was von dir? Wo du auch mal absagst.
Unterschiedlich. Ich wurde eingeladen zum Allgäu-Triathlon. Da bin ich auch tatsächlich dann da.
Geil.
Oh, geil. Ja. Mega.
Nee, da freue ich mich auch. Dann wiederum schreibt Radio Bonn Rhein-Sieg, ob ich nicht in die Morningshow kommen will. Spiegel hat angefragt, ob ich da so ein YouTube-Format mitmachen will. Ja, der Bürgermeister außer Wings, mein Heimatort, hat angerufen und er hat gesagt, sie würden mich gerne empfangen und ich kann mich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Genauso wie in Bonn. Die Oberbürgermeisterin hat sich gemeldet. Ja, solche Sachen. Also wirklich verschiedenste Anfragen, aber alles irgendwie sehr cool.
So Basics-Zeug halt. Goldener Buch hier, da.
Junge, da machen alle ihre goldenen Bücher auf für dich jetzt, Lasse. Alle, egal wo du hinkommst.
Ja, das
Goldenes
ist echt
Buch hier,
Wahnsinn.
komm, komm hier rein. Ja,
Ja.
saugeil. Sau, 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 sau geil. Meinst du, wird es schwer, irgendwann wieder in den
Zu trainieren?
harten,
Zu
normalen
trainieren die ganze
Triathlon-Alltag zurückzufinden? Weil ich meine, deine
Nee.
Karriere ist ja jetzt nicht rum.
Nee, ich glaube nicht, dass es schwer ist. Das ist ja das, was ich gut kann. Alleine im Dunkeln irgendwo zu trainieren. Also, dass der Part jetzt mit den ganzen Anfragen und sowas zu beantworten und da zu sein und sowas, das ist das, was mir schwerfällt. Aber ich glaube, irgendwann wieder in das Training zurückzugehen und da alleine sein Ding zu machen, das glaube nicht, dass mir das schwerfallen wird.
Aber hast du gerade jemanden, der dir so ein bisschen hilft bei diesem ganzen Medienthema jetzt, oder machst du es komplett alleine?
Ja, nee, also der Manager fängt viel ab und entscheidet auch vorher schon. Nee, ich glaube, alleine würde ich das auch, würde mir das schwer fallen.
Okay.
Ja.
Sehr gut. Und war dein Plan bis Paris und danach keine Ahnung? Oder gibt es einen Plan fürs restliche Jahr?
Tatsächlich war das so. Also keine Ahnung auch nicht. Also, ich weiß ja noch, was so anstehen wird. Aber ja, ich muss jetzt eigentlich nicht nur für das restliche Jahr, sondern auch für die nächsten Jahre muss ich mir jetzt tatsächlich mal so ein bisschen Gedanken machen, wie soll es weitergehen. Aber auch da freue ich mich irgendwie drauf, mir jetzt mal zu überlegen, was will ich sportlich noch so erreichen, was reizt mich, was will ich mal ausprobieren. Das muss ich jetzt mal die nächsten Tage und ich denke auch die nächsten Wochen mal überlegen. Auch das, unser Projekt, sage ich mal, in Anführungszeichen mit Christoph und Dan, das ging jetzt so bis Paris halt. Das war irgendwie unser Ziel. Auch wir müssen, denke ich, jetzt mal zu dritt zusammensetzen und überlegen, wie geht's weiter, geht's weiter. Also, ja, das ist, denke ich, eine spannende Zeit, die jetzt so vor mir liegt.
Es gibt quasi einen neuen Punkt Null, wo du jetzt, du hast ein neues leeres Blatt Papier, auf dem du jetzt neu malen kannst.
Ungefähr, ja.
Ich habe ja auch ein Bild von dir auf meinem Zeitfahrrad, was relativ aktuell ist. Ist das eine Option zukünftig?
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil mein aktueller Sponsor hat kein Fahrrad, das für längere Distanzen geeignet wäre. Ich hätte schon Bock, irgendwann mal in Zukunft. Mal gucken, wann und ob das klappt. Aber generell ist das schon ein Thema, was mich auch mal interessieren würde und wo ich gerne mal zumindest ausprobieren würde, ob mir das gefällt. Genau.
Sehr diplomatische Antwort.
Ja,
Du hast zu viele seriöse Interviews gegeben die letzte Zeit. Merkt man.
Ich wollte jetzt ja gerade auch sagen, vielleicht um alle mal abzuholen, ich habe vorhin, kurz bevor wir angefangen haben, erzählt, dass Frodo sich in einer ähnlichen Situation 2008 ein bisschen zu sehr auf die Langdistanz eingeschossen hat, indem er da, ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber es stand, glaube ich, irgendwie 2, 3 Wochen später in den Medien, Langdistanzler haben alle eine Meise, und es hat damals eine extrem, ja, damals eine extreme Welle gemacht. Da war Lasse jetzt, glaube ich, ein bisschen smarter.
Hast du gut gemacht.
Zumindest in der Sache. Ich meine,
Ja.
danach hat Frodo ja vieles richtig gemacht, ne? Vielleicht war das
Er
auch
hat
richtig.
sich ja
Vielleicht
auch
war
zu
es auch
einem
richtig.
sehr, er hat sich ja auch zu einem sehr erfolgreichen Langdistanzler entwickelt.
So sieht's aus.
Gut, haben wir noch was? Mika, Nils, Lasse, gibt's noch was? Was haben wir vergessen? Was haben wir nicht? Was muss in diese Folge noch mit rein?
Ich weiß gar nicht, ist unser Weg jetzt eigentlich zu Ende,
Hey,
Lasse? Wir haben mal
das
so.
wollte ich
Ja,
jetzt gerade
stimmt.
sagen.
Darf ich nochmal
Also, ich.
wiederkommen? Aber das wollte ich auch noch sagen. Also, wer diese Podcast-Folgen hier alle verfolgt hat, ich glaube, der hatte auch einen coolen Weg, den er hier mitbekommen hat. Also, wo du vorhin davon gesprochen hast, wie wir so angefangen haben, irgendwie auch eine coole Story jetzt, unsere letzten. Ich weiß nicht, wie viele Folgen haben wir gemacht? 4, 5?
Ja, so 4, 5, 5 könnte ich schon sagen. Also eine nach Pontevedra, dann eine so um Weihnachten rum, dann eine in den Trainingslagern, die ihr zusammen gemacht habt, eine hier nach Cagliari. Also das ist ja, weißt du, so, als hat er mit dem Hoch angefangen, mit deiner Olympia-Quali. Und dann so die Folgen dazwischen, die waren ja dann doch auch eher gedämpfter und jetzt irgendwie wieder auf dem Hoch aufgehört. Also ja. Verschiedene Lasses in den einzelnen Folgen auf jeden Fall.
Ja, stimmt.
Nee, aber ich finde es geil, also jetzt, weil jetzt ja noch so viel offen ist, so, dass wir einfach wahrscheinlich in ein, zwei Monaten vielleicht nochmal so jetzt ein Recap machen, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ich meine, dann hast du ja auch noch mehr klar, wie es weitergeht. Und aber glaube ich, wäre doch ganz cool.
Ja, wenn das leere Blatt Papier mal zu, genau, Ende beschrieben ist, wenn es auch gelocht ist, dass es abgeheftet werden kann und gescannt werden kann, dann meldest du dich und dann erzählst du uns mal, was auf dem leeren Blatt Papier draufsteht.
Obwohl unser Plan ging ja jetzt auch nur bis jetzt. Eigentlich müssen wir uns ja jetzt auch zusammensetzen und gemeinsam überlegen, wie es weitergeht.
Und Lasse, wir müssen noch eine Sache machen. Du musst deine Goldmedaille mal kurz herholen. Ich will einen Screenshot machen von unserem Zoom-Call mit der Goldmedaille.
Oh ja, kriegen wir hin.
Krass, wir müssen so aufstehen.
Lasse, wo liegt die rum?
Die liegt echt sehr unspektakulär auf dem Kühltisch.
Kann mein Keller jetzt noch gehen?
Ja.
Die ist schon eingebuchtet.
Oi, 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 oi.
Ja, geil. Wow.
So, halt mal hier die Kamera.
So, das ist, es ist ein Teil, ne?
Ich mache einen Screenshot.
Ey, sieht so surreal aus.
Junge, wie geil.
Hammer. Ja, das ist echt eine besondere Medaille. Die wiegt ein halbes Kilo. Das ist echt wild. Also. Das. Ja.
Das ist so geil. Ich kann es nicht fassen.
Ah, Simon, eine Sache noch.
Ja.
Es gab keine Kondome.
Warum? Das hat Nils angezettelt. Nils hat das Thema angezettelt.
Ah, oder Nils, ja. Also irgendwie, ich kann mich noch erinnern, dass das eine Frage war, die ich euch beantworten sollte. Ich dachte auch, ich komme da ins Dorf, in mein Zimmer und das liegt da irgendwie schon. Aber ich habe irgendwie gehört, man kann sich die irgendwo abholen. Aber es war jetzt nicht so ein Thema, wie die Medien so verbreitet haben.
Aber das ist in den Medien war das großes Thema.
Ja, ne? Also, aber
normalerweise ist ja eigentlich immer so zweite Woche die Pressemitteilung, Kondome sind im olympischen Dorf ausgegangen. Sowas ist eigentlich über Jahre hinweg die Mitteilung gewesen.
Ja.
Ja gut, das ist auch nicht mehr up to date, ne, diese Kondome.
Scheinbar, ja.
So, Lasse, jetzt hast du noch eine Aufgabe. Jetzt schickst du mir noch hast du bis morgen Abend Zeit, aber du bist jetzt viel beschäftigt, noch ein Bild von deinem Podium und Goldmedaille, das wir schon als Folgentitel benutzen können. Und dann haben wir den ersten Olympiasieger hier im Kasten. Boah. Lasse, eine Frage noch. Ich habe noch was. Ihr wart ja vorm Einzelrennen nicht im olympischen Dorf, sondern im Hotel und seid erst nach dem Einzelrennen ins olympische Dorf gezogen. Hat sich das eigentlich als richtig herausgestellt oder hättest du gesagt, wären wir gleich ins Dorf gegangen?
Es gab ja nach dem Einzelrennen noch die Diskussion, ob wir im Hotel bleiben. Da war ich sehr froh, dass wir das durchsetzen konnten, dass wir ins Dorf gezogen sind. Nee, ich glaube, wir haben das alles richtig gemacht. Also vor dem Einzelrennen irgendwie so normal wie möglich sich auf das Rennen vorbereiten, sich ein bisschen aus dem Trubel raushalten. Und dann nach dem Einzelrennen war ja auch ein bisschen Zeit zur Staffel, da irgendwie alles mitnehmen. Also mich zum Beispiel hat das auch enorm gepusht, nochmal dort im olympischen Dorf zu sein. Wie gesagt, dass einfach mehr Platz da war, dass man auch mal das essen konnte, was man wollte und zu der Zeit, die man wollte und nicht auf irgendwelche Restaurants angewiesen war. Ich glaube, sowohl das vorher im Hotel sein als auch das Umziehen danach war genau der richtige Weg.
Wer gewinnt, hat immer recht. Von daher, alles richtig gemacht.
Gut, jetzt aber.
Lasse, okay. Vielen Dank für alles.
Danke, Lasse.
Danke für
alles. Ja, ich danke euch.
Und versuch die Welle so lang zu reiten, wie es nur irgendwie geht.
Ja, I try.
Gönn dir.
Besser Gudi. Wird's nicht mehr.
Jo.
Klasse.
Tschüssi. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Ciao.
Aber ich war ja übrigens auch, als ihr dann fertig wart, ich hatte 5 Minuten später einen Call und ich habe auch irgendwie den ersten 5 Minuten den Leuten, die mich nicht kannten und ich die nicht kannte, habe ihr gerade erzählt, was passiert ist. Und haben mir nachher länger gedacht. Ey, es war schon krass. Also es war wirklich krass.
Ja, aber auch da habe ich das Gefühl, das waren jetzt ja wahrscheinlich Leute, die nicht so viel mit Triathlon zu tun hatten. Dass auch solche Leute das echt gefeiert haben. Also weil es einfach so spannend war.
Ja. Ja, okay, die haben halt, weiß ich nicht, das war ja schon um 8 Uhr, die haben halt gearbeitet. Also die haben ja nicht im Fernsehen geguckt oder sowas. Also,
ja.
Ja, es war schon krass. War schon krass.
Oh Mann. Und auch so geil, dass ihr mal so viel Aufmerksamkeit bekommt. Saugeil. Ja.
Ich finde es auch wirklich krass, dass Laura Fahnenträgerin ist.
Wie
ist das eigentlich? Musste die jetzt da nochmal hin?
Die ist da nochmal hin, genau.
Ach, die war schon wieder zu Hause und ist jetzt nochmal hin?
Ja. Die ist auch am Donnerstag gefahren.
Ist jetzt aber wie kam das eigentlich zustande? Weißt du das?
Nee, weiß ich nicht genau. Ich habe mich ultra für sie gefreut.
Ich auch, aber für mich kam es voll überraschend.
Und ich glaube halt einfach, für mich war es auch ein bisschen überraschend. Ich wusste nicht, ich war mir auch nicht so sicher, dass es Zahnträger auch bei der Abschlussfeier gibt. Ja, aber ich glaube, sie ist jetzt halt einfach da einer von den Bossen so. Sie war 3-mal bei Olympia, ist jetzt Gold gewonnen. Also
ja, und halt auch wie. Also,
dann trägt man halt mal die Fahne so.
Ja. Ja, aber sonst, ja, wohl, das kann man ja auch nicht mehr sagen. Früher waren es ja immer so mega krasse Stars, weißt du, dann so hier Dirk Nowitzki, jetzt halt hier so.
Ja, aber wer ist denn da jetzt noch? Also mir wird jetzt keiner einfallen,
Ja, stimmt auch wieder. Aber trotzdem hätte ich jetzt in dem Moment, weißt du, Frodo hat ja auch nicht die Fahne getragen oder sowas. Und es war ja auch schon damals ein krasser Moment. Ich weiß gar nicht, wer das da war. Ich meine, bei Frodo war es ja an dem gleichen Tag, hat er der Steiner, der Gewichtheber, der gefühlt eine halbe Stunde später hat er Olympia gewonnen. Und ich weiß gar nicht, ob er auch die Fahne getragen hat. Aber es waren ja immer eher so Legenden, die gefühlt schon 3 Medaillen geholt haben.
Timo Boll.
Ja, weißt du, so.
Ja, aber der hat halt schon so. Also ja. Ich denke, da waren jetzt auch nicht mehr so viele, die wieder vor ihr gekommen wären. So.
Ja, und klar.
Die war halt schon 3-mal dabei und hat jetzt gewonnen.
Ja, und klar, 2 sind natürlich auch 100% mehr, ne? Früher war es immer nur einer. Ich glaube, jetzt war es ja zum ersten Mal mit 2, also Mann, Frau.
Ja. Ja.
Ja. Nee, krass, aber hätte ich wirklich überhaupt nicht, also hätte ich nicht mit gerechnet.
Also nee, ich auch nicht. Aber ich fand es sehr cool, als ich es gelesen habe.
Ja. Krass. Olympia kann man mal machen, ne?
Kann man mal machen. Kann ich empfehlen. War krass.
Danke. Hier wird es niemand mehr erreichen. Also vielleicht Mika, aber der ist ja auf seinem Ironman-Ego-Trip.
Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war. Ah ja, die Taylor Nip hat in der Pressekonferenz vorgeschlagen, dass die 100-Distanz auch mal olympisch werden sollte.
Was? Aber offiziell?
Wie offiziell? Also
auf der offiziellen, was ist das denn, IOC-Pressekonferenz hat sie gesagt, dass sie...
Ja, ja.
Oh Gott. Oh Scheiße.
Ja, aber wieso nicht?
Aber dann als Staffel auch, oder? 4 nacheinander.
Ja, genau. Ja, ich glaube, so viel Fernsehzeit werden wir nicht kriegen.
Ja. Nee, das. Aber ich glaube, sie hat auch gesagt, sie will jetzt aufhören, ne? Auf Kurzdistanz und jetzt zukünftig auch wirklich dann nur noch Langdistanz machen.
Ah, okay. Ja. Das
habe ich nicht mitbekommen. Irgendwie sowas hat sie doch. Sie hat doch gesagt, sie hat auf Parkplatz LA Triathlon keine Lust. Irgendwie sowas war die Headline. Okay. Also sie hat es halt andersrum gemacht wie Frodo.